Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich grüße jetzt meinen Podcastpartner, der, wie ich vermute, nach diesem Wochenende das Trömmeltier rückwärts singen kann. In diesem Sinne, moin Ben.
Moin Tim, schön dich zu hören. Ich glaube, wenn einer von uns mal ein Trauma von dem Song hat, dann du, oder nicht?
Ja, das stimmt. Ich war ja vor Ort. Gerade beim 3-1 und 4-1 war es schon echt nervig. Beim 3-1 noch viel schlimmer eigentlich danach der Said El Maler Song. Die Kölner Fans haben ja so einen kleinen Singsang für Said El Maler, für ihren neuen Shootingstar, über den wir auch gesprochen haben, der ja auch 2 Scorer wieder gegen uns gesammelt hat jetzt. Und der war noch mal ein bisschen, der hat noch ein bisschen mehr gedrückt, aber der Trömmeltje. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei uns beim HSV, oder, Ben? So die Hymne, man selber, wenn man Heimfan ist, man liebt sie. Aber ich glaube, ich könnte jetzt unter all meinen Kumpels, die nicht HSV-Fans, eine Umfrage machen und jeder würde unsere Träume scheiße finden, wenn er sie gegen sich kriegt.
Das glaube ich auch. Also vor dem Bayern-Spiel hatten ja alle gesagt, eigentlich ist die Bayern-Tormusik die nervigste. Aber ich würde sagen, Top 3 auf jeden Fall Bayern, Köln und HSV.
Ja, das auf jeden Fall. So, kommen wir zum Spiel. Wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen vorneweg mal ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen, nämlich die Schiedsrichterleistung. Und das soll jetzt hier auch gar kein Rant werden, sondern es soll einfach wirklich, wir wollen versuchen, so sachlich wie möglich das Ganze hier einzuordnen. Ich würde mal anfangen, Ben, damit, dass ich finde, dass man overall trotzdem sagen kann, dass die Schiedsrichterleistung extrem unglücklich ist. Also ich finde, das ist das passende Wort. Ich finde, mir hat im Stadion, mich würde, glaube ich, auch interessieren, wie es für dich am TV-Gerät war, so ein bisschen die klare Linie gefehlt. Ich fand ihn phasenweise auf einmal extrem kleinlich. Und die Sache, die es bei mir echt gekippt hat, war dann dieser VAR-Prozess, der ganze 6 Minuten auf sich gezogen hat. Und es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass es eine klare Fehlentscheidung sein soll, wenn ein VAR-Prozess 6 Minuten dauert. Oder, Bent?
Das finde ich auch, ist der Punkt, den man an der Schiedsrichterleistung vielleicht am deutlichsten kritisieren kann. Wir sagen ja immer, VAR-Einsatz soll den Aufweis einer klaren Fehlentscheidung quasi leisten. Und ich finde, wenn jemand 6 Minuten sich etwas anguckt, dann kann das ja so klar nicht gewesen sein, oder?
Ja, genau, das ist auch mein Punkt. Und ich finde, das hast du jetzt besser gesehen als ich. Ich habe es ja im Stadion nicht gesehen. Aber nach allem, was mir auch erzählt wurde, guckt er sich ja erstmal das Foul an, für das er sich ja auch am Ende entscheidet, guckt sich dann aber trotzdem noch das Abseits an und da frage ich mich, warum. Wenn er das Foul gibt, dann hast du eine Idee? Weil wenn er das Foul gibt, dann braucht er das Abseits doch nicht, oder?
Also ich habe es bei DAZN geguckt und in der Kameraführung von DAZN ist eigentlich nahegelegt worden, dass er das Abseits prüft und ich habe das nicht allein geguckt, ich habe das auch mit anderen geguckt und wir waren uns eigentlich relativ einig, dass er das Abseits auch prüft. Mhm. Und hatten eigentlich auch gesagt, okay, das ist vermutlich auch Abseits und Königsdörfer verhindert jetzt hier gerade den zweiten Treffer des Tages. Und dann ging er aber raus und man sah, wie er zuerst auch wirklich auch das Abseits geprüft hat, aber wie er danach auch das Foul geprüft hat. Und er hat das dann ja später auch über die Stadionlautsprecher bekannt gegeben und hat sich sogar noch versprochen.
Ja, genau.
Was total sinnbildlich und irgendwie, auch für ihn muss das eine komische Situation gewesen sein. Schon eine merkwürdige Szene auf jeden Fall.
Absolut. Ich habe es auch im Vorgespräch zu dir gesagt. Es lässt halt so ein bisschen den Eindruck entstehen von 50% wird schon Abseits sein, 50% wird schon irgendwie ein Foul sein, macht 100% kein Tor. Und damit tue ich mich einfach ein bisschen schwer. Aber
obwohl man also ohne Fanbrille auch einfach feststellen muss, das kannst du schon auch als Foul pfeifen, ne? Also ja, der Arm hat da nichts zu suchen. Aber es ist einfach komisch, dass man den Eindruck hatte, da werden jetzt erstmal mehrere Dinge geprüft und irgendwas wird's dann schon gewesen sein, ne?
Ja, das stimmt. Dann müssen wir noch zu dem anderen Punkt kommen von der Schiedsrichterleistung, nämlich die beiden gelb-roten Karten. Vielleicht, Ben, ich stelle mal eine These auf und dann kannst du sagen, was du davon hältst. Ich finde, die Fehlerei gelb-rote ist hart, aber nachvollziehbar, weil du hast gelb, dann darfst du da so nicht reinrutschen, auch wenn er wegrutscht, aber dann darfst du da so nicht reingehen mit gestreckten Beinen. Das nimmt Fehlerei halt einfach in Kauf. Ich Persönlich finde die Vieira gelb-rote Karte, unabhängig davon, was da vielleicht schon vorgefallen ist vorher und ob es dieses Gespräch in der Kabine gegeben hat, das kann ich nicht bewerten, im Vakuum betrachtet sehr kleinlich, weil ich das Gefühl habe, dass man von Daniel Schlager hier mehr Fingerspitzengefühl hätte erwarten dürfen, weil ich finde, ihm muss bewusst sein, dass er das Spiel damit mehr oder weniger entscheidet zugunsten vom 1. FC Köln, weil es stand zu dem Zeitpunkt nur 2-1. Klar, ein Mann Unterzahl, aber mit zwei Mann Unterzahl ist es fast nicht entscheidbar. Oder wie siehst du das?
Das sehe ich tatsächlich anders. Also ich finde nicht, dass er das Spiel entschieden hat. Ich finde, eine andere Szene hat das Spiel entschieden, über die werden wir gleich noch sprechen. Aber das Thema Fingerspitzengefühl, ich glaube, das muss man hier trotzdem ansprechen. Auf der einen Seite, auf der Seite von Schlager, aber ich finde auch auf der Seite von Fabio Vieira. Versetzen wir uns vielleicht mal in seine Position. Er weiß, wir sind in diesem Moment nur noch zu zehnt. Und er weiß, er hat auch schon gelb. Und nach all dem, was man nach dem Spiel gelesen hat, weiß er auch, dass der Schlager das gar nicht so geil findet, dass er ihn die ganze Zeit voll labert. Wir waren bei dem Gespräch, das es ja offensichtlich gegeben haben soll, zwischen Vieira und Schlager und offensichtlich auch zwischen Muheim und Schlager und zwischen Polzin und Schlager zu dieser Thematik. Wir waren da nicht dabei, wir wissen nicht, was da geredet wurde. Aber offensichtlich hat der Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass er so nicht angesprochen werden möchte. Und wir haben diese Kapitänsregel eben. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach still sein kann. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Man kann da noch einfach aufhören. Und die Möglichkeit, dass das passiert, was dann passiert ist, kann man dadurch dann ausschließen. Auf der anderen Seite, wir wollen hier sozusagen auch unsere Spieler nicht in die Pfanne hauen. Ich finde es trotzdem eine super harte Auslegung, gerade in der Phase des Spiels. Und vielleicht hätten da beide Seiten mehr Fingerspitzengefühl beweisen können und dann wäre das Spiel mit 10 gegen 11 zu Ende gegangen.
Ja, also ich finde, damit kann man es gut abrunden. Es hätte von beiden Seiten mehr Fingerspitzengefühl gebraucht. Das mit Fabio Vieira gebe ich dir voll recht. Das erwarte ich einfach von einem 30 Millionen Champions League-Spieler, dass der da die auch so ein bisschen die Weitsicht hat, wie du so schön sagst, um das nicht zu tun. Ich bleibe, wie gesagt, trotzdem dabei. Vielleicht hätte es beim Schiedsrichter auch gereicht, dann eine Merlin Polzin zu sagen, ey, du nimmst den jetzt raus oder er kriegt beim nächsten Satz sofort gelb. Vielleicht wäre das bessere Fingerspitzengefühl gewesen. Ich weiß nicht, wir wissen, wie gesagt, dieses ominöse Gespräch da im Kabinengang, wir wissen nicht, wie das ablief. So, und will darüber auch nicht spekulieren. Ich finde, man kann es zusammenfassen, dass da nachvollziehbare Entscheidungen dabei waren oder jede Entscheidung, was Nachvollziehbares in sich trägt. Aber jede Entscheidung auch was Kontroverses in sich trägt. Und das macht es, glaube ich, so schwer, das nicht emotional zu sehen, wenn man dann auf der betroffenen Fanseite ist, ehrlicherweise. Gut, dann kommen wir jetzt zum gewohnten Recap. Wir haben das bewusst an den Anfang gelegt, damit wir jetzt, ohne ständig über den Schiedsrichter zu reden, dieses Spiel aus HSV-Sicht rekapitulieren können. Weil da gibt es auch genug, worüber man reden muss. Am Ende bei dieser 1-4-Niederlage in Köln. Fangen wir doch mal an mit der Schlüsselszene, Bent. Was ist für dich die Schlüsselszene?
Genau, wir haben eben über den Moment gesprochen, der das Spiel vermeintlich entschieden hat. Für mich ist es 2-0 für den 1. FC Köln durch Florian Kainz, der direkte Freistoß. Der natürlich aus HSV-Sicht zur Unzeit kommt in der 49. Minute. Der HSV hat in der ersten Halbzeit nicht gut performt. Das haben nach dem Spiel auch Spieler und Verantwortliche so zugegeben. Und so die Hoffnung, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird, die ist dann auch nach wenigen Minuten im Grunde verschwunden. Was geht dem Freistoß voraus? Ein ungenauer Pass von Renzard Königsdörfer zu Jean-Luc Dompé. Der Ball kommt nicht an. Köln kann umschalten. Und Albert Samilokonga zieht dann das taktische Foul. Vielleicht zieht er es ein bisschen zu spät, denn die Position ist für Kainz dann wirklich auch sehr gut. Und er macht es dann auch gut. Ne? Das muss man vielleicht auch mal so feststellen. Ja. Da war selbst auch für so einen Weltklasse-Torhüter wie Daniel Heuer Fernandes nicht mehr so richtig viel zu halten. Und dass der HSV überhaupt in die Situation gekommen ist, dass es 0-2 steht, ich finde, darüber muss man auch sprechen. Ne? Also wir haben es jetzt gesagt, in der Nachbetrachtung ist das so ein bisschen untergegangen, dass Köln ja durch Ache und durch Kainz auch schon vorher zwei Tore geschossen hat, bevor diese ganzen kuriosen Entscheidungen dann kamen. Und für mich ist dieses 0-2 aus Hamburger Sicht der Schlüsselmoment, weil ich glaube, eigentlich liegt hier eher der Grund, warum wir das Spiel dann auch verloren haben.
Ja, ich habe denselben Moment. Ich habe es jetzt noch krasser auf diese Fehlpass-Foul-Situation bezogen, weil ohne das entsteht dieses Tor halt nicht. Das hast du schon gesagt, der Fehlpass von Königsdörfer. dem ich zu dieser Phase des Spiels auch echt eine maximale Lustlosigkeit irgendwie in seinem Wirken, ich weiß ja nicht, ob er die wirklich hatte vom Kopf, aber wie er auf mich gewirkt hat auf dem Platz, einfach attestieren muss. Sambi, hast es gesagt, muss das Foul ziehen, läuft aber, der Prozess da läuft aber auch nicht gut. Und Kainz haut diesen Ball einfach perfekt in die Maschen. Also ich habe das so von der Seite gesehen. Das war genau das Tor, vor dem ich, oder seitlich von dem ich saß. Der ist wirklich mit Vollgas da reingeflogen. Hatte Heuer Fernandes gar keine Chance. Köln erhöht auf 2-0. Und eigentlich war der HSV ja dann in der zweiten Halbzeit gut drin. Man hat auch gesehen, dass das Kabinencoaching von Polzin wahrscheinlich echt was gebracht hatte. Man macht es sich halt unnötig schwer, indem man sich direkt das 2-0 reinlegen lässt. Weil es hätte ja auch sein können, dass die Aktion von Vieira der Ausgleich wäre zum 1-1 und dann läuft das Spiel ganz anders. So, oder dass das Tor von Dompe irgendwann das 1-1 ist. So, ne? So läufst du einem 2-0-Rückstand hinterher und es wird alles nur noch viel schwerer. Kommen wir mal zum Spieler des Spiels, Bent. Wen hast du da?
Für mich ist es Jean-Luc Dompe aufgrund der von dir auch schon angesprochenen guten zweiten Halbzeit. Nach der ersten Halbzeit hätte ich ihn fast so eher bei den Low-Performern gehabt. Das hat mir nicht gefallen. Da waren auch viele Ungenauigkeiten dabei. In der zweiten Halbzeit nicht nur durch sein Tor, wirklich gut. Ne? Also wirklich fast jeder Angriff des HSV kam über die linke Seite. Er hatte da mit Kaminski einen sehr starken Gegenspieler, muss man auch mal sagen. Der hat einen Top-Job gemacht an dem Tag. Und ja, das Tor ist schön. Ne? Ich glaube, Schwebe verschätzt sich auch so ein bisschen bei dem Schuss. Der fällt dann plötzlich so hinten rein. Aber Jean-Luc Dompe hatte viele gute Aktionen, hat bis zum Ende auch Gas gegeben, ist angelaufen und hat das ja, glaube ich, in seinem Jubiläumsspiel auch hingelegt. Ne? Ich weiß nicht, ob du da mehr zu sagen kannst.
Genau, also für mich ist auch Jean-Luc Dompe Spieler des Spiels, 100 Spiele für den HSV, unfassbar viele Torbeteiligungen, echt einer der besten Spieler wahrscheinlich der letzten 3-4 Jahre, die beim HSV spielen oder spielen durften. Du hast es gesagt, der macht sehenswert, das 1-2, ist auch danach sehr präsent, das hast du auch schon gesagt, bis halt zu den beiden roten Karten, wo es auch schwierig ist, danach noch Präsenz zu zeigen, wird dann ausgewechselt, wahrscheinlich auch, weil man sich erhofft hat, mit Rössing Lelisit da so ein bisschen noch mal einen spritzigen Spieler vorne reinzubringen, der auch ein bisschen dribbeln kann alleine mit dem Ball, weil ja klar war, dass selbst wenn jetzt Konter entstehen, ist ein Spieler dann auf weiter Flur alleine. So, und aber ich finde, Jean-Luc Dompe sticht so ein bisschen noch raus, weil ich finde auch trotz der starken Halbzeit 2 bis zu einem gewissen Punkt waren da relativ viele schwache Leistungen dabei, ehrlicherweise, beim HSV. Zwei werden wir jetzt wahrscheinlich benennen. Wir kommen jetzt nämlich zu den Low-Performern des Spiels. Ben, wer ist denn für dich der Low-Performer?
Für mich ist es Sambi Lokonga. Ich hatte ihn nach dem letzten Spiel hatte ich noch einen Spieler des Spiels. Ich glaube, man kann ihn aber auch so ein bisschen dadurch entlasten, dass er in dem System oder in der Aufstellung jetzt auch eine andere Rolle übernehmen musste, dadurch, dass er ja mit Vieira zusammengespielt hat. Wir hatten dieses Duo ja auch gefordert im Podcast zuletzt. Ist er auch einfach defensiv ganz anders gefordert gewesen, weil Vieira ja den offensiven Part dann übernommen hat. Und auf mich wirkt er schon unglücklich. Also vor dem 0-1 aus Hamburger Sicht, ich verstehe nicht, warum er überhaupt angespielt wird. Also das, klar, und er rutscht dann auch irgendwie weg. Es ist einfach super unglücklich gewesen. Und er hatte für mich auch so gerade in der ersten Halbzeit ein, zwei Klinken drin. Das hatte man in den Wochen vorher anders gesehen von ihm. Deswegen habe ich ihn jetzt als Low-Performer, aber auch auf einem höheren Niveau. Es ist jetzt nicht so, dass es eine grottenschlechte Leistung war. Aber ich glaube, gemessen an dem, was er eigentlich kann, war das irgendwie nichts. Das war nicht sein Tag. Und ja, er wird es aber, denke ich, am Samstag auch wieder spielen und das auch gut so.
Ja, das stimmt. Und am Samstag dann wahrscheinlich eher wieder in dieser Zehnerrolle, die er ja beim HSV im Ballbesitz einnimmt, die ihm anscheinend mehr zu liegen scheint. Und ich glaube, keiner von uns beiden würde nach diesem Köln-Spiel nochmal fordern, dass die beiden zusammenspielen sollen, weil klar, irgendwie hätte man sie gerne beide auf dem Platz, aber ich finde, das Köln-Spiel hat gezeigt, dass wir Remberg einfach in dieser Zentrale brauchen. Und dass das zusammen zu offensiv ist, zumindest für 90 Minuten oder für 60, 65 Minuten, sondern dass das vielleicht eher was wirklich ist für eine spätere Zeit im Spiel, wenn du zurückliegst. Ich habe einen zentraloffensiven Mittelfeldspieler, der einen sehr kurzen Arbeitstag hatte. Ich stelle diesen Arbeitstag einmal kurz vor. 77. Minute eingewechselt, 78. Minute gelbe Karte, 79. Minute gelb-rot beim Stand von 2-1 für den ersten FC Köln. Das ist Emanuel Ferrei. Ich finde es höchst schade, weil ich persönlich mich sehr gefreut habe für Ferrei in den letzten Wochen, dass er diese Entwicklung durchgemacht hat und jetzt muss er, finde ich, auch so ein bisschen fürchten, ob er seinen Kaderplatz überhaupt behält nach dieser Woche. Diese Woche wird er ihn definitiv nicht haben aufgrund der gelben Roten. Aber man weiß halt jetzt auch nicht, was dann in der Woche danach ist, weil er in der Mannschaft dann schon irgendwie mit diesem harten Einsteigen, auch wenn er wegrutscht, aber ich würde sagen, 30-40% von diesem Foul sind wegrutschen. Der Rest ist einfach auch echt mit Full Speed und gestreckten Beinen in diesen Ball gehen. Und weil wenn er das Bein angezogen hat und wegrutscht, dann kracht halt Lund volles Rohr in ihn rein und dann kriegt Lund wahrscheinlich die gelbe Karte, was zu dem Zeitpunkt auch eine gelb-rote gewesen wäre übrigens. Deswegen finde ich Ferrei hier Low-Performer, obwohl ich es sehr schade finde, das möchte ich auch sagen an der Stelle. Also ich nominiere nicht gerne, aber ich finde, er hat sich mit diesem sehr kurzen Arbeitstag einfach die Nominierung sehr verdient. Dann, hast du einen Auf- oder einen Absteiger? Das wird jetzt spannend.
Ich habe tatsächlich einen Absteiger ausgewählt und zwar einer, der gar nicht auf dem Platz stand, John Torunariga. Mhm. Ist jetzt erneut durch einen weiteren Sechser in der Innenverteidigung ersetzt worden, obwohl er ja offenbar auch wieder fit ist. Er hat ja gegen Heidenheim gespielt. Ich finde das schon bitter. Also du kommst vor der Saison mit ganz anderen Erwartungen und sicherlich auch Ambitionen und auch Erwartungen, die du selbst an deine Rolle in der Mannschaft hast. Und jetzt konnte Capaldo ja rechts in der Dreierkette nicht spielen. Stattdessen, das hast du schon angesprochen, hat Rembeck da gespielt und nicht Torunariga. Und ich finde das schon eine taffe Entscheidung aus seiner Perspektive, dass er da als eigentlich gelernter Spieler auf der Position nicht zum Zug kommt. Und für sein Standing im Kader kann das momentan eigentlich nichts Gutes bedeuten. Und weil es jetzt eben nochmal passiert ist mit einem anderen Spieler, ist er für mich der Absteiger der Woche.
Ja, total nachvollziehbare Wahl. Es zeigt halt einfach wirklich, dass Polzin gerade eine gewisse Struktur der Dreierkette für sich entschieden hat. Hast du schon gesagt. Und dass Torunariga kein Teil dieser Dreierkette ist. Und ich erinnere mich, ich war ja noch viel euphorischer als du, ehrlicherweise, als er geholt wurde. Ich war ja richtig verliebt in den, sage ich ganz offen und ehrlich, wie es ist. Und man muss mittlerweile konstatieren, dass es halt aktuell über eine Bankrolle nicht hinausgeht. Und das ist bei dem Gehalt, was er vermutlich auch ziehen wird, weil er ist ja mit ganz anderen Ambitionen geholt worden, echt bis jetzt wahrscheinlich der Flop-Transfer dieses Sommers, wenn man ehrlich
absolut,
ist.
Absolut, absolut.
So, und da muss man halt echt schauen, nächsten Sommer, wie es dann da weitergeht an der Stelle. Ich habe einen Namen, der hier sehr oft fiel in letzter Zeit, aber ich glaube, man kommt im Volkspark aktuell an diesem Namen einfach nicht vorbei. Das ist Ransford Yeboah Königsdörfer. Wie gesagt, ich habe dir, glaube ich, auch irgendwann geschrieben während des Spiels, dass mein Geduldsfaden gerissen ist und ich hatte einen sehr langen Geduldsfaden mit ihm, möchte ich hier auch mal sagen, in diesem Podcast, aber der ist jetzt wirklich gerissen. Für mich ist es jetzt erstmal ehrlicherweise over und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen im Umfeld. Ich finde, Polzin wirkte immer sehr schützend, hat ja auch nach dem Heidenheim-Spiel sehr betont, diese rote Karte, die Königsdörfer rausgeholt hat und so und ich fand, das war jetzt, heute war die PK vom HSV, wir nehmen auf am Donnerstagabend, das war heute nicht mehr so. Und auch von dem medialen Echo, was man so hört, da waren die Medien waren ungewohnt ruhig für Hamburg, was Königsdörfer betroffen hat, fand ich. Also ich habe es schlimmer erwartet. Aber jetzt gegen Köln war es halt einfach nur schlecht, teilweise, wie gesagt, echt lustlos. Und ich habe das Gefühl, dass das Polzin, der auch lange versucht hat, das in so eine Ecke von wegen, ja, ist unglücklich, wie es mit ihm läuft auf dem Platz, und das stimmt ja auch irgendwo, das dahin zu schieben, dass der auch die schützende Hand so ein bisschen gerade wegnimmt. Und deswegen rechne und irgendwo in mir drin hoffe ich auch sehr stark, dass Polzin jetzt nicht stur da bleibt, sondern dass Yusuf Paulsen jetzt einen Start kriegt gegen den BVB. Und einfach, weil ich glaube, dass es für Ransford Königsdörfer auch gut wäre, vielleicht mal diese Pause zu haben, auch für den Kopf. Und könnte vielleicht aktuell in seiner Joker-Rolle dem Verein vielleicht sogar mehr helfen, ehrlicherweise, wenn er dann in der zweiten Halbzeit reinkommt. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass es auch kein leichter Sommer für den Jungen war mit einem geplatzten Wechsel. Natürlich macht man sich irgendwo ein bisschen drüber lustig und gleichzeitig ist es auch so, dass man sich denkt, so ja, irgendwie trotzdem gut gewesen, dass er geblieben ist, aber Fakt ist ja auch, der Junge hat sich ja schon gedanklich darauf eingestellt, seine Zelte in Deutschland komplett abzubrechen. Und dann scheitert es so und dann bist du auf einmal die Lachnummer des Vereins und willst auch irgendwo was beweisen. Und ich glaube, das merkt man ihm auch sehr an, dass er vielleicht eine Zeit lang zu sehr wollte und jetzt zu sehr stagniert. Und deswegen ist es vielleicht wirklich ganz gut, dass er eine Pause kriegt. Oder wie siehst du das?
Ja, ganz genauso. Ich meine, Pause muss auch nicht immer was Schlechtes bedeuten, ne? Also, und Yusuf Poulsen ist jetzt vielleicht auch mal dran. Er, weiß nicht, hatte zuerst körperliche Probleme, das haben wir hier auch häufig thematisiert. Und ich würde ihn sehr gerne auf der Position mal sehen, um das vielleicht mal ins Positive zu wenden. Und deswegen, Königsdörfer. Wir haben so oft hier auch über ihn gesprochen und es ist nie wirklich positiv gewesen. Und wir wollen jetzt auch nicht noch weiter auf jemanden eintreten, der schon am Boden liegt. Das ist auch nicht fair. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwo auch Leistungssport und die Leistungen haben bisher halt effektiv nicht gepasst. Und deswegen denke ich, so eine Pause würde ihm sicherlich mal ganz gut tun.
Ja, da sind wir uns dann einig. Was bleibt denn für dich von diesem Köln-Spiel?
Ja, zum einen das, was wir eben schon besprochen haben, dass das irgendwie mit Vieira und Sami so gar nicht funktioniert hat, das hätte ich nicht erwartet. Und auch so ein bisschen das, was Stefan Kunz nach dem Spiel gesagt hat, dass dem HSV dieses ganze Schönspielen am Ende nicht so richtig viel bringt, wenn da keine Punkte bei rumkommen. Und tabellarisch, auch wenn der HSV jetzt noch 13. ist, ist der HSV wieder im Abstiegskampf angekommen. Also das ist ja alles auch sehr eng da unten. Andere Mannschaften haben gepunktet am vergangenen Wochenende und gerade diese Spiele Leipzig, vor allem Wolfsburg, das ist jetzt noch umso bitterer, ne? Also die Punkte, die sind weg und es steht jetzt ein Programm an, das auch nicht einfach ist, ne? Also Dortmund ist sicherlich eine der Mannschaften, ich will jetzt nicht von einer eingepreisten Niederlage sprechen, aber ich glaube nicht, dass in der Saisonplanung jemand gesagt hat, da gehen wir unbedingt mit vielen Punkten raus aus den beiden Spielen.
Nee,
Danach
absolut
kommt's,
nicht.
danach geht es gegen Augsburg, da, das wird wieder auf einer mentalen Ebene fordernd werden, weil das wahrscheinlich auch wieder ein Abstiegsgipfel werden wird, Abstiegskrimi. Dann hast du relativ zeitnah hochkarätige Gegner wie Stuttgart, Frankfurt kommen auch noch. Das Programm wird nicht leichter und ja, ich hoffe, dass der HSV jetzt nicht das Momentum verpasst hat, dass am Ende so ein bisschen das passiert, was beim FC St. Pauli passiert ist, dass er gesagt haben, ja, das macht ihr ja wirklich gut und das ist ja schön und so weiter, aber am Ende verlierst du dann halt doch immer. Und ja, das ist so ein bisschen das, was sie jetzt aus dem Köln-Spiel auch mitnehmen. Und was ist es für dich?
Ja, es ist, finde ich, eine bittere Niederlage auf verschiedene Arten, ehrlicherweise. In der ersten Halbzeit bist du klar schlechter. Hast es eigentlich nach der ersten Halbzeit total verdient, da als Unterlegener vom Platz zu gehen. Zweite Halbzeit kriegst du dieses dumme 2-0, wir haben drüber geredet, kämpfst dich dann aber gut rein, hast dann Pech mit Schiedsrichterentscheidungen, mit Abseitspositionen. Ich finde, Abseits ist grundsätzlich immer Pech irgendwo dabei. Schiedsrichterentscheidung möchte ich jetzt hier nicht nochmal bewerten, aber Fakt ist, die zwei roten Karten, egal in welche Richtung man sie bewerten will, sie ziehen den Stöpsel für den HSV in diesem Spiel. Und deswegen kommen am Ende noch zwei Tore drauf, die, finde ich, auch irgendwo zu hoch sind, ehrlicherweise. Ich finde, Köln hat es verdient, dieses Spiel zu gewinnen, aber hat es nicht verdient, das Spiel 4-1 zu gewinnen. Passieren dann halt, weil die, und das möchte ich auch mal sagen, die echt hart kämpfenden acht verbleibenden Hamburger. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der da noch in dem Moment auf dem Platz stand. Ich habe den allen abgekauft, dass sie sich da wirklich noch reingeballert haben und wirklich noch versucht haben, diese 2-2 irgendwie zu erzielen. Muheim hat ja sogar die Situation direkt vor dem 3-1, wo er den Ball einfach im seitlich Fallen nicht richtig trifft. Wenn er den da richtig trifft, vielleicht steht es dann sogar 2-2. Und du ermauerst dir dann irgendwie den Punkt. Aber es ist am Ende eine verdiente Niederlage. Und du hast es schon gesagt, dadurch, dass andere da unten gepunktet haben, andere auch nicht. Liebe Grüße an St. Pauli an der Stelle. Bist du halt jetzt genau da, wo alle dich doch irgendwo vermutet haben, wo man aber so ein bisschen vor Leipzig und Wolfsburg und jetzt auch Köln gehofft hat, dass man da nicht so schnell wieder reinrutscht, nämlich im Abstiegskampf. Das muss man so ehrlich benennen. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte auf die Abstiegsplätze. Und jetzt geht es wieder um jeden Punkt. So, und ich glaube, aber ich habe recht mit der These, dass wir wahrscheinlich am Ende der Saison weniger diesem Köln-Spiel hinterher trauern werden und mehr immer noch diesem Wolfsburg-Spiel. Ich glaube, das wird das Spiel sein, dem man mehr hinterher trauert. Köln ist am Ende eine verdiente Niederlage. Ich würde meine Note jetzt direkt auch sagen, für mich ist es keine 5, weil dafür hat der HSV zwischenzeitlich eine zu gute Phase, aber über eine 4- komme ich ja auch nicht hinaus.
Ich habe auch eine 4-Minus-Match.
Sehr gut. Dann, wenn wir beim Thema Match sind. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wen wir gerne im DFB-Pokal hätten. Und die Zuhörer, die diese Folge gehört haben, die wissen jetzt, was ich mit Match meine. Denn direkt nach dem Köln-Spiel wurde das ja ausgelost. Der HSV hat als erstes positive Nachricht endlich mal wieder ein Heimspiel. im DFB-Pokal, haben wir lange drauf gewartet. Und der Gegner ist Holstein Kiel. Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr ist Anstoß. Und Bent, ich glaube, ich untertreibe aus deiner Sicht, wenn ich sage, das ist ein attraktiver Gegner, oder?
Absolut, das ist mein Wunschlos gewesen.
Genau deswegen.
Ja, Holstein Kiel, wir erinnern uns noch an die Saison 23, 24, da sind sie vor uns hochgegangen. Und da gab es relativ spät in der Saison ja auch fast ein Endspiel um den Aufstieg zwischen dem HSV und Holstein im Volkspark. Dass Holstein durch ein nicht unumstrittenes Tor von Tom Rothe damals gewonnen hat, 1-0. Am Ende sind sie hochgegangen, der HSV ist nicht hochgegangen. Und ich glaube, dass da vielleicht noch so eine kleine Rechnung offen ist. Gerade zu Zweitliga-Zeiten hat sich der HSV gegen Holstein Kiel immer super schwer getan. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Volkspark haben sie sogar gar nicht gewonnen zu Zweitliga-Zeiten gegen den HSV. Es gab einmal so ein 3-2 in Kiel gab es einmal. Ich glaube, das war es dann auch schon. Und ja, Nordduell, kein Nordderby. Das muss man auch sagen. Es ist ein Nordduell.
Ganz wichtig.
Die Vereine haben andere Derbys. Aber ja, schönes Spiel. Und dass es ein Heimspiel ist, ist natürlich auch genau richtig so.
Ja, geiler Gegner. Und ich glaube auch eine schöne Einstimmung dann auf das Derby, was dann am Sonntag danach folgt, ist ja jetzt auch terminiert worden. Ich glaube, das wird es könnte eine richtig coole Woche werden, es könnte aber auch eine saubittere Woche werden. Ich glaube, beide Potenziale trägt es irgendwo in sich. Egal, was es wird, wir werden darüber sprechen. So, und am Wochenende, du hast es schon angedeutet, kommen die Bienen, die Hummeln, was auch immer man sagen möchte. Schwarz-Gelb kommt nach Hamburg, die schwarz-gelbe Welle schwappt in die Elbe rein. Borussia Dortmund ist zu Gast. Erstmal, wie ihr das von uns kennt, die Basics, samstags 15:30 Anstoß, also wieder in der 15:30-Konferenz mit drin, im Volksparkstadion, es ist der 10. Spieltag. Der HSV empfängt als 13. mit 8 Punkten, 2 Siegen, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen und zuletzt halt angesprochen, die 3 Niederlagen in Folge, den Tabellendritten, Borussia Dortmund mit 20 Punkten, 6 Siegen, 2 Unentschieden und nur einer Niederlage, die aber auch, muss man fairerweise sagen, gegen den FC Bayern war, gegen die noch gar keiner irgendwas holen konnte. Dortmund hat in den letzten 5 Bundesligaspielen 4 Siege und einen Unentschieden geholt, aber ist unter der Woche in der Champions League schwer auf die Klappe gefallen, sage ich jetzt mal. Mit einer 1-4 Niederlage gegen Manchester City, da war doch dann auch ein Klassenunterschied merkbar. Ich halte es aber nicht, wie manche Journalisten auf der PK, dass Berlin-Polzin sich daraus wahrscheinlich so viel ziehen wird, weil das war am Ende dann auch einfach die Klasse von Manchester City, die höher ist als die von Borussia Dortmund. Die Bilanz gegeneinander sind echt viele Spiele in unterschiedlichsten Wettbewerben. Es sind 118 Spieler am Ende. Der HSV hat 42 Siege geholt. Es gibt 28 Unentschieden und 49 Siege für den BVB. Die letzte Begegnung war 2018 in der Abstiegssaison. Danach hat man nie wieder gegen Borussia Dortmund gespielt. Am 22. Spieltag gab es einen 2-0-Sieg für den BVB zu Hause. Torschützen damals Michy Batshuayi und Mario Götze. Die letzte Begegnung im Volkspark in derselben Saison in der Hinrunde hat der HSV 0-3 verloren. Da haben unter anderem ein gewisser Pierre-Emerick Aubameyang und ein gewisser Shinji Kagawa noch getroffen. Also die Nostalgie ist sehr groß, glaube ich, auf Seiten der Borussia Dortmund-Fans, wenn sie diese Namen hören. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu den aktuellen Players to Watch, Ben. Ich habe jetzt viel über die Leute von 2018 geredet. Auf wen sollte man denn jetzt achten?
Ja, man könnte jetzt lange sprechen. Ne? Borussia Dortmund hat einen Kader, der ganz grundsätzlich darauf ausgelegt ist, in der Champions League mit den Besten der Welt zu konkurrieren und der auf einem ganz anderen Niveau angesiedelt ist als der des HSV. Wenn man die Kaderwerte anhand der Daten von Transfermarkt mal vergleicht, dann sind die Spieler des BVB zusammen rund 500 Millionen Euro wert und die des HSV 106 Millionen. Ja, das sind so Zahlen, die ich mal hier lasse. Topscorer der Dortmunder in der laufenden Bundesliga-Saison ist Serhou Guirassy mit 5 Toren und einer Vorlage, gefolgt von Julian Brandt mit 2 Toren und 2 Vorlagen. Guirassy ist nach Harry Kane, denke ich, einer der besten, vielleicht sogar der beste Stürmer der Liga. Er bringt sowohl die klassischen Qualitäten eines Neuners mit, der sich im Strafraum und nach Standards sowohl am Boden als auch in der Luft gut in Position zu bringen weiß, hat aber auch seine Stärken bei Schüssen außerhalb des 16ers, hat dann die Saison auch schon unter Beweis gestellt. Und er ist ein Spieler, der einfache Fehler eiskalt bestraft. Das hat zuletzt der FC Augsburg erfahren müssen. Da hat Guirassy im Grunde aus einer halben Chance das spielentscheidende Tor gemacht. Er ist im Sturm der Dortmunder der Zielspieler und ich vermute, dass sich Luka Vuskovic schon darauf freuen kann, einen Nachmittag mit ihm zu verbringen. Kapitän der Dortmunder ist der deutsche Nationalspieler Emre Can, den auch viele kennen werden. Warum sollten wir am Sonnabend vielleicht besonders auch auf ihn schauen? Weil Can in Hamburg eventuell sein Bundesliga-Debüt in dieser Saison geben könnte. Er kam bislang verletzungsbedingt noch in keinem Punktspiel zum Einsatz. Er wurde am Mittwoch in der Champions League eingewechselt. Ich bin immer ein Fan von seiner kämpferischen Spielweise gewesen, sei es in der Innenverteidigung oder auf der Sechs. Can ist einer der Spieler in der Bundesliga, die schon alles erlebt haben, die gefühlt gegen jeden Spielertypen auch schon mal gespielt haben. Und mit ihm auf dem Platz ist der BVB ein noch schwerer zu bespielender Gegner für den HSV, gerade weil er auch eine Lücke schließt, die es beim BVB in den vergangenen Wochen vielleicht so ein bisschen gab. Darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Dortmund hat außerdem einen Spieler in seinen Reihen, bei dem ich, bevor der HSV aufgestiegen ist, mir immer vorgestellt habe, wie sich das Team wohl gegen ihn schlagen würde. Und das ist Karim Adeyemi. Adeyemi bildet für mich eine der maximalen Tempo-Technik-Drohkulissen in der Bundesliga und ist sicher einer der Spieler, die das Potenzial haben, eine Partie durch eine Aktion, eine Wendung zugunsten des BVBs dann auch zu entscheiden. Und ich bin gespannt, wie sich unsere Außenverteidiger mit ihm schlagen werden. Ich glaube, dass das super undankbar ist, ihn zu verteidigen. Und ja, wir werden es sehen. Ausfälle. Wir nehmen jetzt vor der Pressekonferenz der Dortmunder zu dem Spiel auf. Deswegen gibt es da keine autorisierte Ausfallliste von Trainer Kovac. Allerdings konnten am Mittwoch gegen City sowohl Julian Brandt als auch Niklas Süle nicht spielen. Die waren angeschlagen. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob sie gegen den HSV wieder fit sind. Ansonsten für den BVB keine Leistungsträgerverletzung. Gesperrt ist am Samstag auch keiner vom BVB. Das heißt, die werden einigermaßen mit voller Kapelle nach Hamburg kommen.
Ja, und dann kommen wir zur Spielweise, weil diese volle Kapelle kann auch ganz schön was. Das haben sie diese Saison gezeigt. Fangen wir wie immer mit der Aufstellung an. Dortmund präferiert in dieser Saison eine Dreierkette, ist meistens ein 3-4-2-1-System, wobei die zwei Spieler unterschiedlich breit stehen. Du hast Adeyemi schon angesprochen, wenn Adeyemi und Bayer die Doppel-10-Halbraum, was auch immer man das nennen will, spielen will, dann sind es eher Doppelflügel, ist er eher ein Flügel, dann ist eher ein 3-4-3. Mit einem Julian Brandt zum Beispiel hast du eher einen klassischen Zehner dann da. Gregor Kobel ist der Stammtorhüter, Alexander Meyer in dem Fall, der Ersatztorhüter. Gregor Kobel, einer der besten Torhüter der Liga, außer er muss mit dem Ball am Fuß was machen. Dann läuft es manchmal ein bisschen schief. Die Dreierkette hat sich so ein bisschen gefunden in dieser Saison. Das ist Benze Baini, Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck. Gerade Nico Schlotterbeck, extrem guter Innenverteidiger, wahrscheinlich gerade Top 3 deutsche Innenverteidiger, wenn nicht sogar der beste vielleicht Innenverteidiger von den Deutschen zumindest. Die Schienenspieler sind Ryerson und Svensson. Zentrale hat jetzt gegen City Sabitzer gespielt, wird wahrscheinlich am Wochenende wieder eher Pascal Groß spielen. Felix Metscher scheint so ein bisschen daneben gesetzt zu sein. Maximilian Bayer und Karim Adeyemi bilden aktuell so das Duo hinter Serhou Guirassy, der, den hast du schon angesprochen, die absolute Sturmspitze ist. Adeyemi, ich fand wunderbar deine Beschreibung, wird echt eine Gefahr werden. Dann hast du aber von der Bank auch echt noch, du, wie gesagt, du hast Emre Can angesprochen, da kommt aber noch ein Jude Bellingham, Bruder von Jude Bellingham, ein Kane Chukwuemeka können die bringen, Jan Couto, Fabio Silva im Sturm, also Niko Kovac schöpft da aus dem Vollen. Wenn wir jetzt so ein bisschen zur Spielweise kommen, dann muss man sagen, Dortmund hat sich echt entwickelt zu einer defensiv sehr stabilen Mannschaft, was typisch für Niko Kovac ist, finde ich. Also sie agieren sehr kompakt und organisiert. Man versucht Fehler zu vermeiden und dem Gegner nur wenige Chancen zu bieten. Gleichzeitig versucht man eine hohe Intensität und Physis. Da hast du aber nachher auch noch einen Fakt, der dem HSV vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann. Aber die Mannschaft zeigt auf jeden Fall eine hohe Laufbereitschaft, versucht körperlich präsent zu sein. Und die können halt auch echt ein- und auswechseln, um diese Physis über 90 Minuten gehen zu können in derselben Qualität. Offensiv ist es mittlerweile sehr strukturiert beim BVB. Man versucht durch Kombinationen vor allem am Ende Serhou Guirassy freizuspielen oder man versucht effektiv umzuschalten über halt eben lange Bälle auf unter anderem Karim Adeyemi. Der BVB ist aber auch taktisch sehr flexibel. Also die spielen viel mit einer Dreierkette, sind aber auch durchaus in der Lage, phasenweise auf eine Viererkette zu wechseln. Da birgt es echt viele Gefahren für den HSV. Das ist ein gutes Stichwort, bevor du dann gleich unseren Zuhörern noch Hoffnung machen kannst. Erstmal zu den Gefahren. Die Räume hinter dem Pressing des HSV. Der HSV läuft in der Liga trotzdem, trotz Aufstieg und trotz der Underdog-Rolle, echt hoch an in einem 5-3-2-System mit dem Pressing. Dadurch entstehen halt Lücken hinter der ersten Linie, die der BVB vielleicht mit den spielstarken Spielern im zentralen Mittelfeld oder schnellen Verlagerungen gut überspielen kann. Gleichzeitig hat der HSV sehr hochrückende Wingbacks mit Gocholeischwili und mit Muheim oder Mikkel Bronxies. Das heißt, in der Fünferkette entstehen dann Wege auf Außen, die vielleicht gerade in Karim Adeyemi sehr gut nutzen kann. Gerade auf der Miro Muheim-Seite muss man da echt ein bisschen Sorgen haben als HSV, dass da vielleicht der ein oder andere Angriff drüber läuft. Gleichzeitig versucht der HSV oft den Ball über lange Bälle weg vom eigenen Strafraum zu bekommen. Auch hier birgt das die Gefahr, wenn im Mittelfeld dann das Kopfballduell verloren wird und der zweite Ball beim BVB landet, dass sie über Adeyemi und Bayer sehr schnell umschalten können. Und auch Guirassy ist ja jetzt auch nicht gerade der Langsamste. Und das Ganze führt halt auch dazu, dass das Dortmund, wenn der HSV hochpresst, ganz einfach gesagt wirklich die schnellen Offensivspieler hat, die da gefährlich werden können. Jetzt habe ich den Zuhörern ein bisschen Angst gemacht, glaube ich. Bernd, jetzt brauchen wir nochmal so ein bisschen so eine Aufmunterung. Vielleicht, worauf kann man vielleicht bauen beim HSV, dass es vielleicht doch was wird?
Also eine der Chancen spiegelt sich so ein bisschen in einer der Gefahren, die du jetzt gerade genannt hast. Und zwar spielt auch Dortmund mit hochstehenden Außenverteidigern beziehungsweise mit sehr offensiv orientierten Schienenspielern. Riasson, Svensson, die hattest du schon angesprochen, werden wahlweise auch vertreten, mal von Kuoto auf rechts oder dann von Maximilian Bayer auf links. Gegen Augsburg hat Bayer tatsächlich diese Außenverteidigerposition mitinterpretieren müssen, was wirklich bemerkenswert war. Er hat es nicht so schlecht gemacht. Dadurch entwickelt Dortmund bei Umschaltmomenten zusätzlich Druck, darauf hast du jetzt auch schon Bezug genommen, bietet aber hinter den Außenverteidigern bzw. hinter den Schienenspielern auch hin und wieder mal Räume, gerade bei Ballverlusten, bei Umschaltmomenten des Gegners. Und wenn der HSV im eigenen Stadion die Traute dafür hat, würde ich tatsächlich mal versuchen, auch aggressiv über die Flügel zu pressen, ne? Da irgendwie mal in Umschaltmomenten auch selbst zu überraschen und dem BVB da mal vor Aufgaben zu stellen. Ein zweites Problem hatte Dortmund diese Saison vor allem durch das Fehlen von Emre Can auf der Sechser- bzw. auf der Innenverteidigerposition. Wir leben ja in Zeiten, in denen mehr so von Räumen als von Positionen gesprochen wird. Aber gerade so in diesem Raum vor der Innenverteidigung, da war irgendwie niemand so richtig in der Lage, ihn zu ersetzen. Und der Part eines, ich sag mal, klar strukturierenden Achsenspielers vor der dann sehr stark besetzten Innenverteidigung, das hast du gesagt, der fehlt Dortmund so ein bisschen. Und deswegen ergeben sich vor der Dreier- respektive der Viererkette ab und an mal so ein paar Lücken. Hat man gegen Man City jetzt auch gesehen. Nochmal, das kann für uns nicht der Maßstab sein. Ne? Wir können die Räume nicht so bespielen, wie Man City das kann. Aber der HSV hat mit Sambi und Remberg schon zwei Spieler, die das Zentrum auch gut ordnen können, die auch mal Vorstöße wahren können. Und sollte man über die Flügel nicht durchkommen, wäre das, denke ich, noch eine weitere Möglichkeit. Dritte Chance, was kann noch Hoffnung machen, stütze ich mich so ein bisschen auf Daten, die der HSV im Vorfeld des Spiels selbst veröffentlicht hat. Dortmund steht nämlich bei den gewonnenen Zweikämpfen nur auf dem 13. Platz der Liga. Es gab im Oktober auch mal eine Kicker-Analyse zum Dortmunder Spiel, in der das auch vermerkt war, dass es bei den Zweikämpfen wohl so ein bisschen hapert. Wichtige Zweikämpfe verlieren die Dortmunder hin und wieder mal. Das hatte jetzt sogar nach dem City-Spiel hatte Waldemar Anton das nochmal gesagt, dass das auch ein Mitgrund war, warum dann die Niederlage so hoch ausgefallen ist. Der HSV gewinnt nach Leverkusen hingegen die meisten Zweikämpfe der Liga. Und vielleicht könnte man dieses kleine Mismatch dann auch tatsächlich ausnutzen. Der HSV ist spielerisch unterlegen, muss sowieso über die kämpferische Schiene viel stärker kommen. Und gerade wenn man sich die Zweikampfwerte anguckt, gibt es eigentlich keinen Grund, diesen Kampf dann im wahrsten Sinne des Wortes auch anzunehmen.
Ja, also es wird auf Underdog-Fußball hinauslaufen im eigenen Stadion, aber das hat auch gegen Leipzig schon relativ gut funktioniert, ehrlicherweise. Vielleicht ist auch gerade dieses Leipzig-Spiel was. Polzin hat es ja auch bemüht auf der PK, diesen Vergleich, was echt Hoffnung machen könnte. Auf der anderen Seite ist der BVB einfach eine eingespieltere Truppe als RB Leipzig. Deswegen warten wir es mal ab, würde ich sagen. Mit einer Niederlage sollte hier niemand enttäuscht sein. Ich glaube, es kommt am Ende vor allem auch wieder sehr auf den Spielverlauf an, oder?
Absolut. Also wenn ihr jetzt nach 3 Minuten schon das 0-1 kassierst, dann wird es schwierig. Obwohl der HSV eigentlich immer gut gestartet ist zuletzt. Jetzt die zweite Halbzeit gegen Köln war so eine Ausnahme. Aber seine Startphasen hat es ja zuletzt eigentlich nicht gelegen. Deswegen glaube ich auch, sagt man dann immer, ne? Je länger es 0-0 steht, desto größer wird die Chance. Du hast es ganz richtig gesagt, das wird hier irgendwie auch auf diesen Underdog-Fußball hinauslaufen. Aber das haben wir auch schon immer gesagt, wo der HSV irgendwie in solchen Spielen auftritt, da herrscht doch immer mal wieder Chaos. Vielleicht kann man sich dieses Chaos ja auch mal zu Nutzen machen.
Dann kommen wir doch mal zu den 11 Mann, die es regeln sollen, Bent. Ich würde wieder den Torwart überspringen, da führt kein Weg an Daniel Heuer-Fernandes vorbei in der Bundesliga. Fand ich auch sehr schön, dass Heuer-Fernandes die Frage gedrückt bekommt, ob er Peretz aufbaut in der Medienrunde jetzt unter der Woche. Und er sagt, das ist halt nicht sein Job, wo er, finde ich, auch absolut recht mit hat. Weil das, da muss Daniel Peretz Umfeld für da sein, ehrlicherweise. Sie sind ja trotzdem noch Konkurrenten. Wie sieht denn deine Dreierreihe in der Abwehr aus?
Ich hoffe auf ein Comeback von Capaldo. Deswegen nenne ich ihn jetzt hier. Ansonsten, wie gehabt, Luka Vuskovic und Daniel Edfagli.
Yes, die drei stelle ich auch so auf. Dann kommen wir zur Viererreihe. Wen hast du da im Mittelfeld?
Also ich hoffe auf rechts auf ein Comeback von Gorolaschwili. Ich war ein bisschen überrascht, dass er gegen Köln nicht gespielt hat. Ich finde, Mikkel Bronsis hat das nicht so gut gemacht.
Ja, würde ich voll bei dir.
Ansonsten im Zentrum Sambi und Remberg. Und auf links wird es Muheim machen.
Also, ja, die Mannschaft stellt sich teilweise so ein bisschen von alleine aktuell auf, habe ich das Gefühl. Ne?
Ja.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu der spannendsten Sache im Sturm. Philipp und Dompe brauche ich, denke ich mal, nicht mit was anderem rechnen, auch bei dir, sehr gut. Wer ist dein Neuner? Wen stellst du auf?
Ja, Yusuf Paulsen.
Ja, ich auch. Ich meine, du hast ihn jetzt als Kapitän geholt, da muss er jetzt auch einfach irgendwann spielen. Und ich fand auch, dass wir gegen Köln mit ihm, da fällt dann ja auch das Tor nach seiner Einwechslung erst, deutlich torgefährlicher wirken in der Box. Er bringt so ein Chaos-Element immer rein, habe ich das Gefühl, im Strafraum. Und das kann dann vielleicht wirklich mal reichen, dass dadurch der Ball dem Richtigen vor den Fuß springt. Wie geht's denn aus? Was denkst du?
Ich finde es jetzt ganz schwierig. Ich finde es immer blöd, eine Niederlage zu tippen, weil man, also du gehst halt dann noch irgendwie anders ins Spiel rein. Ich tippe jetzt ein 1-1. HSV gleich spät aus.
Ja, es ist witzig. Ich muss lachen, weil ich auch 1-1 hier stehen habe. Weil ich auch dem HSV das zutraue und ich auch nicht gern Niederlagen tippe, außer gegen Bayern München, da wäre alles andere ein bisschen vermessen. Aber ich glaube, Dortmund war auch immer ein Gegner, ich hoffe, dass mir das jetzt nicht bis nächste Woche auf die Füße fällt, aber gerade in den Klopp-Jahren war Dortmund ein Gegner, der dem HSV sehr gelegen hat. Und ich sage jetzt nicht, dass es wieder so ist, ich sage einfach nur, dass ich nichts dagegen hätte, wenn das wiederkommt. Dass wir wieder so einen Top-Gegner haben, der uns sehr liegt und dass das wieder Borussia Dortmund sein könnte. Wir reden dann nächste Woche drüber, wie sehr mir diese Aussage auf die Füße gefallen ist.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
Und kommen dann jetzt noch am Ende zu unserer Kategorie Moin Mädels. Ganz kurz und knapp, weil wir schon sehr weit in der Folge drin sind. Es war eine bittere Woche bisher für die HSV-Frauen. Englische Woche in der Frauen-Bundesliga. Erst kriegt man eine 0-4 Klatsche gegen Eintracht Frankfurt, die auch eine andere Kragenweite sind, aber 0-4 ist schon trotzdem heftig. Und dann aber die andere Art der Niederlage, die man auch kassieren kann. Man hält in Leverkusen bei auch einem Top 6-7 Team dieser Liga durchaus gut mit, zieht sogar den verdienten Ausgleich und kriegt in der Nachspielzeit das 2-1 reingedrückt. Und Bent, da muss ich jetzt einfach fragen, welche Niederlage fandest du als Fußballer immer schlimmer oder auch als Fußballfan? Klar und deutlich unterlegen oder am Ende gegen einen großen Gegner knapp und vielleicht sogar noch in der Nachspielzeit?
Auf jeden Fall die zweite Variante.
Ja.
Man muss ja sagen, Leverkusen ist in der Frauenbundesliga momentan sogar vor Frankfurt. Also gegen die so lange ein 1-1 gehalten, da haben wir echt eine Leistung. Und dass das dann so spät noch schiefgegangen ist, finde ich super bitter. Und ich finde es auch grundsätzlich von Spielverläufen dann bitter. Wenn du sagst 0-4, ich finde, das kann man dann noch anders aufarbeiten. Dann kannst du sagen, okay, da waren wir einfach auch deutlich schlechter. Ne? Weil, also beim 0-4 ist es dann auch selten Glück für den Gegner. Aber gerade bei so einem 1-2 in der 19+5 war das, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Also eindeutig diese Art zu verlieren, finde ich bitterer.
Auch noch ein ärgerliches Tor, weil die Torfrau hält eigentlich und dann fliegt der Ball so hoch und die Leverkusenerin kommt vor der Hamburgerin ran und Torfrau liegt auf dem Boden reingeköpft, also ganz, ganz bitter. Die Lage ist aber Stand jetzt immer noch okay, weil Jena und Essen halt weiter nichts gewonnen haben. Also du hast weiterhin 4 bzw. 5 Punkte Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze, aber das kann ganz schnell nach hinten losgehen und mit ganz schnell meine ich dieses Wochenende, denn es ist jetzt soweit, das, was irgendwann dann ja trotzdem passieren muss. Jena und Essen spielen jetzt gegeneinander. Das heißt, einer könnte nahe springen, beide holen mindestens einen Punkt auf dich auf, wenn du verlierst. Das ist garantiert. So, einer kann sogar noch mehr aufholen. Der HSV wiederum spielt gegen die Nürnbergerin zu Hause, einen Tag nach den Männern, Sonntag 14 Uhr. Die sind wiederum auch nur einen Platz vor dem HSV, also auf Platz 11 mit 9 Punkten. Und das ist jetzt so ziemlich das erste richtige 6-Punkte-Spiel auch für den weiteren Saisonverlauf, weil wenn du jetzt verlierst und Jena gewinnt zum Beispiel, dann bist du auf einmal nur noch einen Punkt weg vom Abstieg. So, und dann geht vielleicht auch das in den Köpfen der Mädels los. Also ich drücke ihnen die Daumen, dass sie hier gegen Nürnberg Zählbares mitnehmen, und ist auch der erste Gegner wieder seit ein paar Wochen, wo ich das Gefühl habe, da ist auch was drin und man sollte jetzt aus dem Leverkusen-Spiel vielleicht die Kraft schöpfen, was gut lief, und hoffen, dass man gegen Nürnberg das auf den Platz kriegt. Gut, Ben, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Es war heute ein bisschen länger, wir hatten aber auch deutlich mehr zu reden und uns deutlich mehr von der Seele zu reden, auch ehrlicherweise nach diesem Spiel. Ich würde sagen, wir können es an der Stelle dabei belassen. Bist du Samstag im Stadion?
Ja, bin ich.
Sehr gut. Dann wird Bent in dem Fall lautstark anfeuern. Ich werde in dem Fall vorm TV-Gerät sitzen. Und dann reden wir nächste Woche wieder drüber. Hoffentlich ohne Schiedsrichterkontroversen. Und ich würde sagen, Bent, wenn du nichts mehr hast, können wir die Folge an der Stelle abbinden.
Ich bin wunschlos glücklich. Dortmund, solche Gegner haben wir lange darauf gewartet, dass die Kragenweite wiederkommt. Das muss man auch nochmal betonen. Also, hast du auch gesagt, gab es lange nicht.
Wie seit 2018. Das haben wir uns jetzt auch verdient und das sollten wir auch irgendwo ein bisschen genießen. Von daher, ich hoffe, ihr könnt das alle genießen. Wir hoffen natürlich, dass der HSV irgendein Wunder schafft und da was mitnimmt. Und damit würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.